SWR 2 Leben.
Meine Frau sagt immer, jetzt wirst du bald 75. Das erschreckt mich, weil ich es selbst noch nicht verinnerlicht habe.
Romani Rose ist der führende Stellvertreter einer deutschen Minderheit, die seit 600 Jahren hier lebt.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Bundesinnenminister Seehofer hat dazu aufgerufen, entschlossener gegen die Diskriminierung von Sinti und Roma vorzugehen. Der Kampf gegen Antiziganismus habe hohe Priorität, sagte Seehofer bei der Vorstellung eines Abschlussberichts zu diesem Thema. Der Vorsitzende des Zentralrats Rose sagte, Vorurteile gegen Sinti und Roma seien in der deutschen Gesellschaft noch weit verbreitet.
Das ist, um es in aller Deutlichkeit zu sagen, etwas völlig anderes als der Streit um Zigeunersoße oder den Zigeunerbaron von Johann Strauss. Ein solcher Streit zieht die Auseinandersetzung mit den oftmals massiven Diskriminierungen ins Lächerliche.
Sein Blick ist ernst, sein Ausdruck streng. Die höchsten Repräsentanten dieser Republik reagieren auf das, was Romani Rose anspricht und mit seiner Person vertritt. 4 Jahrzehnte zuvor war das undenkbar. Damals musste sich Romani Rose erst Gehör verschaffen. Aus Wut, aus Empörung. Es war am 4. August 1980, als Millionen von Fernsehzuschauern zur besten Sendezeit erstmals mit dem Protest eines 33 Jahre jungen Mannes namens Romani Rose konfrontiert wurden.
Im ehemaligen Konzentrationslager Dachau begannen heute 20 Zigeuner des deutschen Sinti-Verbandes einen unbefristeten Hungerstreik. Die Zigeuner in der Bundesrepublik gibt es etwa 50.000, fühlen sich noch immer diskriminiert.
Wir sind Repressalien ausgesetzt von Behörden und von der Polizei. Und wir wurden nach 1945 weiter, offiziell bis 1970, rassistisch erfasst.
Diese Aktion im ehemaligen Konzentrationslager Dachau war mutig und spektakulär.
Solidaritätsbekundungen aus der ganzen Welt, darunter ein Telegramm von Filmstar Jul Brünner, der selbst Zigeuner ist, haben die Sinti in ihrer Aktion bestärkt. Am 7. Tag ihres Hungerstreiks im ehemaligen KZ Dachau wirken sie körperlich geschwächt.
Es geht hier um meine Kinder. Ich möchte haben, dass wenigstens meine Kinder, dass denen nicht rassistische Akten aus dem Dritten Reich später mal noch vorgehalten werden und dass wenigstens meine Kinder in der Bundesrepublik endlich Heimatrecht zugebilligt wird und nicht, wie es uns geschieht, geduldetes Gastrecht.
Das ist der Beginn der Bürgerrechtsbewegung deutscher Sinti und Roma. Und Romani Rose ist ihr Sprecher, ihr Kopf, ihr Gesicht, ihre Identifikationsfigur und ist das bis heute geblieben.
Wenn ich zurückdenke, dann bin ich diesen Weg weitergegangen und der Weg war für mich immer ein Weg des Zusammenführens, des Wiederaufeinanderzugehens. Mein Vater hat sich entschieden, in diesem Land zu bleiben, obwohl 13 Personen meiner Familie in den verschiedenen Konzentrationslagern, darunter meine Großeltern, ermordet worden sind. Und hier sehe ich die Zukunft meiner Kinder und meiner Enkelkinder. Es geht nur um das eine, die Demokratie zu verteidigen, den Rechtsstaat zu festigen. Das ist die gemeinsame Zukunft von uns allen.
Doch keine Zukunft ohne Vergangenheit. Kein Mut ohne Vorbilder. Deshalb treffen wir Romani Rose auf dem Bergfriedhof in Heidelberg. Wir sind unterwegs zum Grab von Maria Hübner. Geboren 1913, gestorben 1991.
Auf diesem Grabstein steht, ihr Mut wird unvergessen sein. Das habe ich aufschreiben lassen. Ich bin sehr stolz auf diese Frau, die meine Mutter war.
Im April dieses Jahres ist die letzte Ruhestätte von Maria Hübner in die Liste der Ehrengräber der Stadt Heidelberg aufgenommen worden. Das war und ist der Anlass für Romani Rose, erstmals über seine eigene, ganz und gar außergewöhnliche Familiengeschichte zu sprechen.
Meine Mutter selbst gehört ja nicht der Minderheit an. Sie hat meinen Vater in ihrem Haus versteckt gehalten, genauso wie mein Onkel und zwei weitere Verfolgte des Nazi-Regimes, die verfolgt wurden, weil sie der Minderheit von Sinti und Roma angehörten. Das war ein Mut, den man in Worten nicht ausdrücken kann, weil sie ihr eigenes Leben gefährdet hat. Für sie war das ganz einfach eine christliche Pflicht, Menschen in der Not zu helfen. Für mich war es etwas, auf das ich stolz bin. Sie gehörte der Mehrheit an und sie hat auch gezeigt, dass es in der Mehrheit Menschen gab, so wie sie, die handelten, wenn Menschen in der Not waren.
Romani Rose ringt mit sich. Die Geschichte ist kompliziert. Der Friedhof direkt am Grab seiner Mutter Maria Hübner, das ist zu nah. Wir treffen Romani Rose im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma wieder. Ein neutraler Ort für seine Erinnerungen.
Mein Großvater hatte ein sogenanntes Wanderkino. Schon sehr früh um die Jahrhundertwende ist in die entlegensten Gegenden gefahren, war in Schlesien unterwegs, aber genauso auch hier bei uns im Odenwald und in größeren Dörfern. Für die Menschen auf dem Land war das immer die große Attraktion, weil man nach dem Vorführen von Filmen auch noch Festlichkeiten durch Musik aufgeführt hat. Mein Großvater spielte Klavier, mein Vater begleitete ihn auf der Gitarre, der Onkel spielte Geige. Man kannte sich. Mein Großvater und mein Vater sprachen immer von der guten alten Zeit. Dieses Zusammenleben der Normalität wurde mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten beendet. 1934 bereits hat die Gaustelle Hessen-Nassau, meine Großeltern lebten in Darmstadt, den Antrag gestellt, meinen Großvater aus der Reichsfilmkammer, das war das Standesorgan, herauszuschmeißen, mit der Begründung, mein Großvater hätte ein zigeunerisches Aussehen.
Romani Roses Großeltern und 11 weitere seiner Familienangehörigen sind ermordet worden.
Mein Onkel ist in Schwerin und meine Großeltern dann verhaftet worden. Mein Vater konnte fliehen, ist dann hier nach Heidelberg gekommen und hat dann in einem Haus geklingelt. Alexander Adler, das war der Tarnname meines Vaters gewesen. Auf diesen Namen hatte er auch einen gefälschten Militärpass. Sie betreuen die Front mit Theater und mit Musik und wollen ein paar Tage ruhigen Urlaub verbringen. Und deswegen ist er an einem ruhigen Zimmer interessiert und ob sie etwas frei habe. Meine Mutter ist, er war ja jetzt nicht blond und blauäugig, sondern natürlich auch von seinem Äußeren her dunkler, wie man das damals im Stadtbild eben ganz einfach gewohnt war. Aber sie hat dem zugestimmt. Und er bekam dann da ein Zimmer und ich mache es jetzt kurz, wissen Sie, er musste sich ja ihr anvertrauen. Dazu musste er natürlich auch ein Stückchen weit sich erstmal in diese Frau hineinfühlen, inwieweit er ihr vertrauen konnte. Und er hat dann bei den Unterhaltungen da an diesem Ort, an diesem wunderschönen Försterhaus im Wald hier in Heidelberg, dann gemerkt, dass sie mit dem Hitler-Regime, ihr Mann ist gefallen, ist von einem Scharfschützen erschossen worden. Und ich kann Ihnen dazu vielleicht eine kurze Geschichte erzählen, die das sehr deutlich zum Ausdruck bringt. Meine Mutter ist beim Einkaufen gewesen und kam schwer beladen den Berg hoch. Und da wohnte auf der rechten Seite, nicht weit weg von dem Haus meiner Mutter, der damalige Kreisleiter. Und er sprach meine Mutter an auf ihre Anzeige über den Tod ihres Mannes in Polen. Sie haben in ihrer Anzeige wohl gesagt, ihr Mann sei fürs Vaterland gefallen, aber ihr Mann ist doch sicherlich auch für den Führer gefallen. Das haben sie nicht vermerkt. Und da hat meine Mutter gesagt, mein Mann ist fürs Vaterland gefallen und nicht für den Führer. Daraufhin hat er ihr eine Ohrfeige gegeben. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie die Einstellung meiner Mutter von damals kann. Ich könnte Ihnen da noch andere Beispiele sagen. Mein Vater hat sich meiner Mutter dann offenbart. Und dann kam die Schwägerin dazu, die Frau meines Onkels, der ja in Auschwitz gewesen ist, der dann auf Transport kam von Auschwitz nach Natzweiler und dann nach Neckarelz hier bei Mosbach. Und nachdem mein Vater meine Mutter eingeweiht hat, hat er natürlich auch Fluchtpläne ausgearbeitet zur Befreiung seines Bruders.
Vinzenz Rose gelingt tatsächlich die Flucht aus dem Konzentrationslager Neckarelz, weil Oskar Rose und Maria Hübner keine Risiken scheuen.
Und dann hat er mit meiner Mutter dieses Lager eine Zeit lang immer beobachtet, weil da fuhren Lastwagen ein und aus. Und da war ein Mann gewesen, der dort in einen Gasthof immer reingegangen ist, wenn er die Möglichkeit gehabt hat.
Und an den hat sich dann mein Vater und meine Mutter herangemacht und sie haben ihm Lebensmittelkarten gegeben und Bezugsscheine gegeben und gesagt, wenn sie den Vinzenz Rose hier aus Neckarelz mit ihrem LKW rausbringen, dann kriegen sie noch viel mehr. Und dieser Mann war damit einverstanden. Jetzt musste man aber natürlich auch den Lagerkommandanten überzeugen, dass man in Neckarelz, das war ein großes Lager, die Häftlinge arbeiteten dort in der Nähe in einem tiefen Stollen, da wird heute Zement abgebaut, musste man den Lagerkommandant überzeugen. Und mein Vater ist zudem mit falschen Papieren hingegangen. Er hat gesagt, er habe einem Kriegskameraden versprochen, dem Vinzenz Rose Grüße zu bestellen. Und der wollte ihm das verweigern. Dann hat mein Vater zu ihm gesagt, Sie können mir das verweigern. Ich bin in 14 Tagen bei Goebbels. Und ich werde Goebbels das vortragen. Wissen Sie, wir halten an der Front unseren Arsch hin und Sie verweigern mir, was ich einem Kriegskameraden versprochen habe. Und dann hat er es ihm genehmigt. Mein Vater konnte unten mit seinem Bruder im Stollen sprechen und hat ihm gesagt, dass da ein LKW kommt, der den Sitz hochgeklappt habe. Und da müsse er drunter springen, unter diesem Sitz. Die Flucht wurde so vorbereitet. Mein Onkel hatte erzählt, wie er diese Todesangst unter diesem Sitz hatte. Er wusste, dass an einem bestimmten Punkt der Schlagbaum war, wo der Lastwagen angehalten wurde. Dann haben sie durchgewunken, aber die Todesangst. Für meine Mutter war das eine große Belastung. Sie hat gehandelt, ohne zu überlegen, welche Konsequenzen das auch für sie hat. Sie hat rein menschlich gehandelt. Meine Entwicklung zu einem politischen Mensch hing natürlich mit den Biografien meiner Eltern zusammen und der Familiengeschichte. Ich habe die Wunden meiner Eltern immer gespürt, wie sie aufgegangen sind, diese Wunden. Immer dann, wenn es zur Situation kam, wo die Erinnerung wieder in den Vordergrund getreten ist. Aber ich muss Ihnen dazu sagen, und das gehört auch ganz einfach dazu, meine Eltern haben nach dem Krieg, wie auch viele jüdische Menschen, aber auch sehr viele Sinti und Roma, natürlich vor der Entscheidung gestanden, bleiben wir in diesem Land. Sie waren von der deutschen Kultur, vor allen Dingen von der deutschen Sprache geprägt. Und mit einer anderen Sprache konnten sie sich in einer neuen Heimat, mein Vater war ja schon auch über 50 Jahre alt gewesen, nicht integrieren. Und dann haben sie angefangen, neue Existenzen aufzubauen. Und damit haben sie ihre Entscheidung getroffen. Und für sie war natürlich auch entscheidend die Verfassung, das Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wir haben dann unsere Existenzen gegründet. Meine Eltern haben großen Wert gelegt, dass wir nicht mit unserer Identität nach außen treten. Ich und mein Bruder, wir waren sehr privilegiert, weil wir zum Beispiel in Neureuth natürlich Kinokarten hatten, die wir an unsere Freunde geben konnten und später dann auch in Offenbach. Wir hatten in Offenbach mit das größte Kino. Alles wieder so nach dem Krieg. Wir waren eine gut bürgerliche Familie gewesen.
Am 20. August 1946 ist Romani Rose in Heidelberg zur Welt gekommen. Die Wege seiner Eltern, Oskar Rose und Maria Hübner, haben sich getrennt.
Mein Vater hat sich sehr gut mit meiner Mutter verstanden. Er hat meiner Mutter nach dem Krieg einen Job im Kino gegeben. Sie ist Geschäftsführerin geworden und mit meiner Mutter eine sehr gute Beziehung gehabt. Und das nie vergessen, dass sie ihm das Leben gerettet hat. Meine Mutter hat ja auch hier eine Auszeichnung dafür bekommen vom Bundespräsidenten.
Es hat Romani Rose Überwindung gekostet, über seine Familiengeschichte zu sprechen. Aber so wie dem Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma geht es vielen Angehörigen seiner Minderheit. Warum das so ist, wird Jahr für Jahr am 2. August deutlich. Auch in diesem Jahr berichtet die Tagesschau.
Grenze zum Gedenken an die ermordeten Sinti und Roma in Auschwitz am Europäischen Holocaust-Gedenktag. Viele Zeitzeugen gibt es nicht mehr. Der 84-jährige Werner Friedrich hat überlebt, spricht aber nur ungern über seine Herkunft.
Geoutet als Sinto habe ich mich nicht, da ich Angst vor Repressalien für meine Kinder, Enkelkinder, für meine Frau, für mich. Was irrgeleitete Menschen anrichten können, das kann man jeden Tag sehen und hören.
Es ist die Angst, die nicht vergehen will. Auch bei der jungen Generation von Sinti und Roma.
Sinto, cari. Sinto.
Dotschi Reinhardt ist Sängerin, Musikerin, Künstlerin, Autorin. Sie hat Bücher geschrieben über ihre Familie, über Gypsy-Kultur und sie wehrt sich bei ihren öffentlichen Auftritten geduldig gegen Zuschreibungen, die gegenüber Sinti und Roma gemacht werden.
Naja, wissen Sie, diese Klischees, ja, vermeintlich positiven Klischees auch. Und ich nehme es den Leuten wirklich auch ab, wenn sie sagen, es ist doch nicht böse gemeint, es ist doch schön, wenn man so freiheitsliebend ist, wenn man musikalisch ist, ja. Aber ich habe immer Schwierigkeiten, wenn Eigenschaften ethnisiert werden, weil kein Mensch ist wie der andere und jeder Mensch hat das Recht, als Individuum gesehen zu werden und nicht nur über seine Gruppe.
Sie ist die Repräsentantin einer jungen Generation von Sinti und Roma.
Es ist enorm wichtig, dass wir die Stimme erheben, aus der Minderheit, aber auch aus der Mehrheitsgesellschaft an diesen Völkermord erinnern. Aber ich bin immer dafür, eine zukunftsgerichtete Erinnerungsarbeit zu machen, um einfach auch Lust zu machen, für Menschenrechte im Allgemeinen einzutreten, im Alltag.
Dotschi Reinhardt ist aktives Mitglied der SPD, pendelt zwischen Berlin und Heidelberg, wo sie beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma als Bildungsreferentin arbeitet. Sie wächst immer mehr in eine wichtige politische Rolle für ihre deutsche Minderheit hinein. Im Mai dieses Jahres ist Dotschi Reinhardt als Botschafterin für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet worden. Und gerade erst hat sie den Studierendenverband der Sinti und Roma in Deutschland gegründet.
Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, gegen Windmühlen anzurennen, aber es sind Erfolge verzeichnet. Das ist dem Zentralrat Deutscher Sinti und allen voran Herr Romani Rose zuzuschreiben. Und das stärkt, gibt Mut, da anzuknüpfen. Der Weg ist bereitet.
Romani Rose stellt fest,
die Bürgerrechtsarbeit ist ja nicht von mir gegründet worden. Die ersten Entwicklungen, die hat mein Vater und mein Onkel eingeleitet, indem sie damals versucht haben, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Im Falle unserer Minderheit hatten die Täter die Deutungsmacht über die Opfer. Und mein Vater ist daran gescheitert, obwohl er zum Beispiel schon 1949 in Heidelberg ein Detektivbüro beauftragt hatte, die Leiter der rassenhygienischen Forschungsstelle zu ermitteln und sie vor Gericht zu stellen, die ja mit ihren Gutachten die Voraussetzung geliefert haben für die lückenlose Planung des Völkermords bis zu einem Achtel Zigeuner. Das heißt, wer einen in seiner Familie hatte, der Angehörige der Minderheit war, der war dann rassisch minderwertig und sollte dem Vernichtungsprogramm zugeführt werden.
Was seinem Vater und seinem Onkel nicht gelungen ist, holt Romani Rose im April 1980 nach und erreicht mit einem Hungerstreik im ehemaligen Konzentrationslager Dachau öffentliche Aufmerksamkeit.
Genau eine Woche nach Beginn ihrer aufsehenerregenden Demonstration haben am Abend 11 Zigeuner auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau die Aktion beendet. Dazu sagte der Sprecher des Verbandes Deutscher Sinti Rose.
Der Verband Deutscher Sinti und die Hungerstreikenden begrüßen die Bereitschaft, dass die Gespräche über die Probleme der Diskriminierung der Sinti fortgesetzt werden. Zweitens sind wir damit nicht zufrieden, dass das Innenministerium die Ungerechtigkeit der Landfahrerzentrale nicht zugibt. Drittens, dass nicht sichergestellt ist, wo sich die Akten aus dem Dritten Reich befinden. Viertens, ob die diskriminierenden Akten aus der Nachkriegszeit tatsächlich vernichtet worden sind.
Die sogenannten Zigeunerakten tauchen plötzlich wieder auf. Angelegt während der Nazi-Diktatur haben sie nach 1945 weiterhin den Polizeibehörden zur Verfolgung von Landfahrern gedient. Romani Rose und seine Mitstreiter sorgen dafür, dass alle Dokumente sichergestellt und ins Bundesarchiv Koblenz verbracht werden. Im November 1981 erhalten die Opfer erstmals Akteneinsicht. Ein ARD-Kamerateam begleitet die Sinti und Roma.
Der Bernhard, der Serge Bernhard, der zuletzt noch drin war, in Auschwitz, wo sie alle vergast worden sind.
Hans Braun, sind alle noch da. Der Vater, die Mutter, 11 Geschwister in Auschwitz vergast.
Hier kommt jetzt, das ist der Macho, der Serie Macho, Oswald Braun, mein Vater. Mein Vater.
Romani Rose ist 1981 ebenfalls im Bundesarchiv Koblenz mit dabei gewesen.
Hans Braun war Überlebender von Auschwitz. Er hatte im Bayerischen Wald ein Hotel und dann sagte der Hans Braun, das hat mich wirklich fassungslos gemacht. Es gab bei mir einen Stammtisch in meinem Hotel. Da trafen sich die Honoratioren. Ich war selbst immer bei dem Stammtisch dabei. Man hat sich mit den Vornamen angeredet. Eines Tages haben sie sich über den Zweiten Weltkrieg unterhalten. Der Hans Braun hat sich da wieder an den Tisch hingesetzt und dann haben sie ihn gefragt, Hans, wo warst denn du eigentlich? Dann hat der Hans gesagt, ich war bei der SS. Und dann haben die gesagt, Mensch, du warst ja bei unserer tapfersten Einheit gewesen. Mensch, hier wart ja glorreich. Der hat sich in dem Moment total geschämt. Und dann hat er gesagt, ich war bei der SS, aber ich war als Häftling bei der SS in Auschwitz gewesen und meine Familie ist von der glorreichen Truppe ermordet worden. Dann ist ein Schweigen eingetreten und der Stammtisch hat sich aufgelöst.
Begegnung mit der Vergangenheit. Auf 16 Regalmetern eine der makabersten Hinterlassenschaften des Dritten Reichs, das sogenannte NS-Zigeunerarchiv. Es bildete die Grundlage für die Ermordung von mindestens 15.000 deutschen Sinti. Die Genozidakten würden noch heute, 36 Jahre nach Kriegsende, als verschollen gelten, hätten nicht Überlebende des Völkermords ihre Überführung ins Bundesarchiv nach Koblenz erzwungen. Diese Akten wurden mit Wissen der Bundesregierung zu Forschungszwecken jenen überlassen, die an ihrer Erstellung beteiligt waren. Vergangenheitsbewältigung 1981.
Heute stellt Romani Rose fest.
Wir haben viel erreicht, aber wir haben das nicht als Minderheit erreicht. Wir haben es gemeinsam erreicht mit vielen Menschen, die nicht der Minderheit angehören, mit vielen Repräsentanten.
1997 eröffnet Bundespräsident Roman Herzog das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg.
Ich bin hierher gekommen, um zum Ausdruck zu bringen, dass ich der Bundespräsident aller Deutschen bin, also auch der Bundespräsident der deutschen Sinti und Roma.
Am 28. April 2021 erhält Bundeskanzlerin Angela Merkel von Romani Rose den Europäischen Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma.
Wir alle sind dazu aufgerufen, uns für Bürgerrechte und Chancengleichheit für Sinti und Roma stark zu machen. Wir alle sind gefordert, uns gegen jede Form von Antiziganismus zu wenden, hierzulande und in ganz Europa.
Wissen Sie, als ich mit der Bürgerrechtsarbeit begonnen habe, war für mich die Wahrnehmung und der Blick auf die Bevölkerung, auf Deutschland, ein homogener. Mein Kopf hat nichts anderes zugelassen wie dieses Bild. Dieses Verbrechen ist ein Verbrechen Deutschlands. Und erst mit dem Beginn der Bürgerrechtsarbeit, da waren viele dabei, die gehörten nicht der Minderheit an, die Arbeit mit unterstützt haben, die mitgeholfen haben. Uns ging es nicht anders wie den Schwarzen, den Afroamerikanern in Amerika, die Bürgerrechtsbewegung. Die ersten Kontakte von mir mit der Politik und die Erfolge, die immer auch abhängig waren von dem Verstehen der anderen Seite und von dem Menschen, der auf der anderen Seite gestanden war. Das hat mich wieder an meine Identität herangeführt. Ich bin heute stolz, Deutscher zu sein.